Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute reden wir über den Konsumklima in Deutschland. Minus immer 8,8 Punkte. Was bedeutet das? Befindet sich Europa in einer technischen Rezession? Die US-Notenbank hat ihre positiven Konjunkturausblicke durchaus bestätigt. Kurzfristig oder langfristig? Wie sieht die Entwicklung in den USA aus? Und zu guter Letzt der schwedische Weg. Was hat er gebracht? Wie steht die schwedische Wirtschaft da? Ja, Uli, lass uns mit Deutschland anfangen. Die bundesweite Coronavirus-Notbremse hat ja ein bisschen dazu geführt, dass das Konsumklima in Deutschland einen Dämpfer erhalten hat. Die Zahlen der GfK sagen im Mai minus 8,8 Punkte. Damit überwiegt so ein bisschen die negative Stimmung. Auch der IFO-Geschäftsklima-Index konnte sich nur leicht verbessern um 0,2 Punkte auf 96,8. Wie pessimistisch siehst du aktuell die deutsche Wirtschaft?
Ich sehe die deutsche Wirtschaft überhaupt nicht pessimistisch. Ich glaube, diese Bundesnotbremse, ich will sie jetzt politisch gar nicht werten, aber sie ist natürlich im Grunde das, was die Länder auch hätten machen können. Insofern nicht wirklich eine Überraschung. Ich würde, aber da bin ich natürlich auch Rheinländer, sehr viel mehr auf die Impfungen schauen. Mittlerweile über 1 Million pro Tag. Also ich glaube, dass da durchaus Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist. Konsumklimaindex, hattest du angesprochen, ist richtig, minus 8,8, aber auch hier lagen wir vor einem Jahr bei minus 23,1, also viel, viel schlechter. Auch wenn du dir den IFO-Index anguckst, liegen wir im Moment bei 96,8 Punkten im April. Da, auch das ist deutlich besser als vor einem Jahr, wo wir noch bei 75,7 lagen. Und insofern unterm Strich, erste Quartal minus 1,7. Wir als Deutsche Bank hatten sogar minus 2 erwartet und haben sogar damit unser Wachstumsziel für das Gesamtjahr nochmal nach oben korrigiert auf jetzt 4%. Insofern, ich bin optimistisch, dass wir eine Erholung über den Sommer und dann im weiteren Jahresverlauf und ganz nebenbei auch im nächsten Jahr sehen werden.
Erholung auf der einen Seite, mögliche Insolvenzen auf der anderen Seite in Deutschland. Wie siehst du das momentan?
Ja, das ist im Moment mal wieder ein politisch stark diskutiertes Thema, Sebastian. Am Freitag sind im Grunde genommen die Regelungen für die Aussetzung der Insolvenzordnung ausgelaufen. Die Fraktionen sprechen heute darüber, inwieweit man das verlängern sollte. Es ging seit Januar ohnehin nur noch um die Unternehmen, die noch keine staatliche Hilfe bekommen haben, also die Anspruch gehabt hätten, aber noch keine Hilfe ausgezahlt bekommen haben. Momentan sind etwa 85% der Novemberhilfe, 81% der Dezemberhilfe und ungefähr die Hälfte der Januarhilfen ausbezahlt worden. Also ja, es gibt immer noch einige Unternehmen, die warten, aber es ist auch mittlerweile eine ganze Menge ausgezahlt worden und von daher müssen wir gucken, wie die politische Entscheidung jetzt weitergeht. Im letzten Jahr hatten wir minus 16% ungefähr an Insolvenzen. Auch ab Februar diesem Jahres sehen wir, dass sie ansteigen. Also wir etwas mehr Insolvenzen sehen. Man schätzt etwa 4.500 der sogenannten Zombie-Unternehmen könnte es geben. Mal schauen, ich würde jetzt hier trotz Corona und trotz den ja doch schwierigen Bedingungen für viele Unternehmer jetzt gerade auch nochmal über das Winterhalbjahr nicht von einer großen Welle ausgehen.
Ja, nicht große Delle, du bist relativ ja doch optimistisch. Wie siehst du das in der Eurozone? Die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal ist um 0,6% gesunken. Dazu beigetragen, dass Deutschland, Italien und Spanien das BIP im ersten Quartal gesunken ist. Frankreich leicht positiv. Wir befinden uns in einer technischen Rezession. Was schätzt du, wie lange wird die andauern? Und ist das einfach nur so eine Zwischendelle auch wieder?
Ja, wir sehen ja auch in Europa, Sebastian, dass wir Öffnungen haben, dass die Impfungen voranschreiten. Manche Länder haben da schon deutlich konkretere Schritte als jetzt Deutschland unternommen bzw. angekündigt. Also ich würde auch hier davon ausgehen, dass wir im zweiten Quartal wieder Wachstum sehen werden. Die technische Rezession, die du ansprichst, ist sicherlich durch die Corona-Maßnahmen Maßnahmen bedingt. Hinzu kommt dann Deutschland, wo eben auch gerade die Automobilindustrie über die Zulieferungen, Stichwort Chips, gelitten haben. Unterm Strich erwarten wir aber trotzdem im 2021 ein Wachstum von mindestens 4,6%. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar ein Schnaps höher werden könnte.
Wie wirkt sich das auf die Arbeitslosigkeit in der Eurozone aus? Wir sind ja jetzt aktuell im März leicht zurückgegangen gegenüber Februar auf 8,1%. Trotzdem, wenn man es so einwertet, letztes Jahr im Februar lag die Arbeitslosigkeit 1% niedriger als aktuell. Wie siehst du dort die Entwicklung?
Ja, von dieser Corona-Krise sind natürlich sehr stark die Dienstleistungen, die Servicebereiche betroffen, insbesondere auch Tourismus, Gastgewerbe etc. Hier sind sehr viele Leute beschäftigt und das zeigt sich dann natürlich auch in den Arbeitslosenzahlen. Du hast recht, dass sie vor Corona etwas tiefer lagen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir im September noch Zahlen hatten, die bei fast 9% gelegen haben in Europa. Also von daher haben wir hier schon eine Verbesserung. In der Euro-Krise waren wir sogar mal über 12%. Und ich glaube, dass mit den Öffnungen, mit den Impfungen, den Öffnungen, mit möglicherweise dann zumindest mehr Tourismus, gerade auch in Südeuropa, die Arbeitslosenzahlen dann auch über die nächsten Monate ein Stück weit zurückgehen können. Hier spielt sicherlich auch dann der Recovery Fund mit rein, beziehungsweise, wie es so schön heißt, Next Generation EU. Denn diese Gelder sind ja mittlerweile doch von fast allen Ländern ratifiziert. Auch das Bundesverfassungsgericht hatte freigegeben und müssten dann im zweiten Halbjahr ausgezahlt werden. Im Moment reichen die einzelnen Länder ihre Pläne bei der Europäischen Union ein. Also ich denke, auch hier werden wir Fortschritte sehen und dann wird es eine Erholung auch in Europa geben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und das dann eben mit den entsprechenden Wachstumszahlen und positiven Effekten auch im Arbeitsmarkt.
Ja, Erholung, Wachstumszahlen, positive Wachstumszahlen ist ja das, was wir aus den USA mitbekommen. Letzte Woche hat die Fed getagt, die Notenbank, und eigentlich für keine Überraschung an den Märkten gesorgt. Sie hat ihre Konjunktureinschätzung etwas positiver noch aufgemalt, hält aber trotzdem an der Nullzinspolitik fest. Ist denn dieser leichte Inflationsdruck, den wir gesehen haben, leicht in Anführungszeichen natürlich, wirklich nur kurzfristig gewesen, dass Sie jetzt sagen, okay, wir halten erstmal in der Nullzinspolitik fest, oder woher kommt das?
Also die Notenbanken, nicht nur die amerikanische, auch die europäische, interpretieren es tatsächlich so, dass die etwas höhere Inflation temporär sein soll. In den USA hatten wir eine Inflation von 2,6%. Die Prognosen gehen Richtung 3%. Frau Yellen hat jetzt gerade noch darauf hingewiesen, also als ehemalige Notenbankgouverneurin, jetzt ja Finanzministerin, dass sie nicht glaubt, dass auch die großen Fiskalausgaben in den USA zu Inflationsdruck führen könnten. Und insofern scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Notenbanken dieses Phänomen der höheren Inflation im Moment als temporär interpretieren. Vielleicht ist noch der Hinweis wichtig, Sebastian. Wir sehen ja im Moment, dass der Euro doch eher fester wird und der Dollar etwas schwächer, dass das wohl damit zusammenhängt, dass der Markt glaubt, dass die Europäische Zentralbank konkretere Maßnahmen zum Ausstieg aus der pandemiebezogenen Geldpolitik im Juni bekannt geben könnte. Also da gibt es ja dieses besondere pandemische Kaufprogramm, dass man sagt, wie und wann man das möglicherweise ein bisschen zurückfahren wird oder anfangen wird, es zurückzufahren. Die amerikanische Notenbank hat diese Diskussion bisher abgelehnt und insofern sehen wir also im Moment einen etwas festeren Euro. Ich bin aber schon der Meinung, dass auch die amerikanische Notenbank im zweiten Halbjahr dann mit diesen Diskussionen anfangen wird. Und insofern sollte sich dann der Euro-Dollar auch wieder ein Stück weit drehen können.
Ja, wir haben in den USA auch die sehr starken BIP-Zahlen gesehen. Wirtschaftsleistung annualisiert um 6,4% gestiegen. Überraschend, vielleicht, Fragezeichen, der starke Zuwachs im Privatkonsum um 10,7%. Ist das eine Entwicklung, die sich letztlich jetzt nur darauf stützt, aufgrund der staatlichen Schecks? Oder was steckt noch dahinter?
Ja, die staatlichen Checks spielen natürlich eine Rolle. Wir haben ja durchaus hier einiges an Transfers gesehen. Ich möchte aber auf zwei Zahlen in dem Zusammenhang hinweisen, Sebastian. Die realen Einkommen der privaten Haushalte sind um 61,3% gestiegen im ersten Quartal. Die Sparrate liegt bei 21%. Und insofern ist natürlich immer noch eine ganze Menge vorhanden Geld, was dann ausgegeben werden könnte. Wir haben im ersten Quartal Investitionen gesehen von 9,9%, beim Bau waren es sogar knapp 11%. Also auch die Unternehmen scheinen wieder Zutrauen zu bekommen. Jetzt setzen dann nochmal die staatlichen Programme ein. Wir haben ja bisher dieses Corona-Programm gesehen, 1,9 Billionen, was verabschiedet ist. Joe Biden hat vor einigen Wochen das Infrastrukturprogramm mit 2,2 Billionen vorgestellt. Jetzt nochmal ein Family Plan mit 1,8 Billionen, also insgesamt 6 Billionen US-Dollar Fiskalprogramme. Die sollen zum Teil auch über Steuererhöhungen finanziert werden. Mal gucken, ob das denn dann den Kongress wirklich durchläuft oder ob es da Widerstand gibt. Also lange Rede, kurzer Sinn, da ist eine ganze Menge an Geld, was hier ausgegeben werden soll. Wer Spaß hat, kann sich das mal auf einer Internetseite, die heißt usdebtclock.org angucken. Da kann man all diese Zahlen finden, Gesamtverschuldung, aber auch Vermögensstände der amerikanischen Haushalte und des Staates, auch der Unternehmen, der Banken etc. Aber wie gesagt, da ist so viel Geld vorhanden, dass ich überhaupt nicht bange bin um das Wachstum diesem und auch im nächsten Jahr. Und dann kommt das zum Tragen, was wir auch schon öfter hier an dieser Stelle diskutiert haben. Es kommt darauf an, wie das Geld ausgegeben wird. Wenn man es schafft, das Potenzialwachstum nach oben zu schieben, dann werden wir auch in Zukunft höheres Wachstum haben und dann wird die Inflation uns auch nicht zu sehr drücken. Wenn wir es zu sehr in Umverteilung stecken, also am Ende des Tages aufessen, dann kann man es eben nur einmal ausgeben und das wäre dann nur ein Strohfeuer, was dann vergehen würde. Aber so wie ich die Politik nicht nur in den USA, sondern auch in Europa verstanden habe, will man ja in zukünftige Infrastruktur und weitere Möglichkeiten grüner Art, E-Mobilität, Forschung und Entwicklung, Wasserstoff und so weiter und so fort investieren. Und das wäre dann sicherlich ein sehr positives Signal.
Auf welchem Niveau liegt eigentlich das Potenzialwachstum in den USA?
Ja, das ist umstritten bei den Volkswirten, aber man geht wohl so irgendwie um die 2-3% aus, dass es da liegen sollte. Also das wäre dann das, was die USA im Durchschnitt langfristig wachsen könnte, ohne Inflationsdruck zu erzeugen. Und wie gesagt, wenn man das mit entsprechenden Infrastruktur etc. Investitionen nach oben schieben kann, dann ist natürlich einfach die Produktionsmöglichkeit höher und insofern der Inflationsdruck dann langfristig geringer. Und das wäre die richtige Maßnahme.
Ja, Uli, lass uns noch mal Richtung Europa gehen, Richtung Schweden. Schweden ist im Umgang mit der Corona-Pandemie einen deutlich anderen Weg gegangen als die meisten anderen europäischen Partner, inklusive Deutschland. Im ersten Quartal diesen Jahres zeichnet sich Schweden durch ein doch dynamisches Konsum aus. Deutlich gestiegen Einzelhandelsumsätze sind abzulesen. Was traust du der schwedischen Wirtschaft in diesem Jahr zu? Und die Frage auch, wird die Zentralbank irgendwann in diesem Jahr ihre lockere Geldpolitik beenden?
Ja, die Schweden haben tatsächlich einen anderen Ansatz in der Corona-Krise gefahren. Sie haben dadurch, wenn man es umrechnet auf die gesamte Einwohnerzahl, natürlich mehr Verluste zu beklagen. Allerdings stellen wir auch im Moment fest, dass es eigentlich nicht wirklich eine dritte Welle gibt in Schweden. Und das hilft natürlich dann jetzt bei der Erholung. Insofern starke Einzelhandelszahlen in Schweden, aber auch die Stimmung des verarbeitenden Gewerbes, der Industrie ist sehr, sehr gut. 69,1 Punkte bei den PMIs, also den Purchasing Manager Indizes. Das sind schon fantastische Zahlen. Die Industrie ist für Schweden auch sehr wichtig, sehr viel wichtiger als für manch anderes skandinavisches Land. Hier hängen sie auch sehr stark am europäischen Zyklus, also mit einer Erholung dürfte das auch weitergehen. Wir erwarten 3,3% Wachstum in Schweden. So, jetzt hattest du gefragt nach der Riksbank und wie sie denn die Geldpolitik möglicherweise steuern wird daraufhin. Wir rechnen damit, dass die Riksbank ihr Kaufprogramm in Höhe von etwa 700 Milliarden schwedische Kronen bis Ende des Jahres ausschöpfen wird. Und dann wird sie ab 2022 zunächst mal nur noch Wiederanlagen tätigen. Das heißt, ihre Bilanzsumme auf dem Niveau halten. Wenn eine Anleihe zurückgezahlt wird, wird sie die auch wieder anlegen. Und erst dann wird man abschmelzen dieser gekauften Anleihen zulassen und abschmelzen der Bilanz der Riksbank. Das Inflationsziel, glaubt die Notenbank selbst, wird erst 2024 erreicht. Wir haben im Moment eine Inflation, die liegt um die 1,7%. Und wie gesagt, die Riksbank hat oder glaubt, dass das noch einige Zeit dauern wird, bis das erreicht ist. Und insofern wird der Leitzins wohl bis 2024 auch in etwa auf dem jetzigen Niveau bleiben.
Und wie sieht deine Prognose aus im Verlauf dieses Jahres bis Ende des Jahres für Euro, schwedische Krone?
Ja, wir liegen im Moment bei gut 10, bei 10,2. Und wir würden glauben, auch aufgrund der Stärke, wie gesagt, der Industrie, der Erholung dann in Schweden, dass die schwedische Krone leicht zulegen kann in 3 Monaten auf ungefähr 10 und auch in 6 Monaten dann knapp drunter bei 9,89, da so in dem Bereich in etwa.
Ja, Uli, vielen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Ich denke, meine Frage, die ich gestellt habe, wie pessimistisch müssen wir in die Zukunft gucken, hast du im Grunde genommen beantwortet, dass man doch relativ optimistisch gucken kann, ob das jetzt Deutschland ist, ja, Europa, beziehungsweise auch in den USA, wo wir ja schon den Rückenwind oder den Aufwind haben. Von daher denke ich, es ist wichtig, immer am Ball zu bleiben, sich über Länder auszutauschen, aber momentan stehen die Zeichen doch relativ grün alle. Vielen Dank.
Sehr gern.